Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille miteinander und füreinander um den Segen des Wortes Gottes beten, dass dieses Wort uns angeht und wir getröstet, aufgebaut, ermahnt oder was auch immer nach Hause gehen. Dein Wort, Herr, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Wir haben im ersten Lied gesungen, ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren. In Jesus wurde Gott Mensch, ein ganz normaler Mensch. Er wurde ein Baby, das wie alle anderen Babys alles lernen musste. Krabbeln, laufen, sauber werden, sich bei Tisch anständig benehmen, sich mit den Geschwistern vertragen, sich auf der Straße mit den Spielkameraden in einer guten Weise auseinandersetzen, sich nicht alles wegnehmen lassen, aber auch nicht der große Raufbold werden. Als kleines Kind, als Kleinkind, musste er schon mit seinen Eltern das Land verlassen, fliehen, weil der Herrscher ein Willkürherrscher war, der ihm nach dem Leben getrachtet hat. Und er konnte erst wieder zurückkommen, als dieser Herrscher tot war. Als er älter wurde, hat er als erstgeborener Sohn sicher in der Werkstatt des Vaters mitgearbeitet. Der Vater war Technon, das ist ein Begriff, den wir heute nicht mehr so in ein Wort reinfassen können. Das ist nicht nur ein Schreiner oder ein Dachdecker, sondern das ist auch ein Architekt, einer, der Häuser entwerfen kann. Also er hatte eine ordentliche Werkstatt in einem kleinen Städtchen. Es waren ja nicht die ganz großen Bauten, denke ich, sondern Alltagsbauten. Aber Jesus hat angefangen, da mitzuarbeiten und ich nehme an, dass da auch mancher Hammerschlag erstmal auf seinem Daumen gelandet ist. Und dass das weh tat. Ganz wie bei uns. In der Tora-Schule von Nazareth hat er das heilige Wort Gottes kennengelernt, lesen gelernt, auswendig gelernt. Wie alle anderen Kinder in Nazareth. Aber er hat es wohl mit einem ganz besonderen Interesse gemacht und einer ganz besonderen Hingabe und Liebe. Denn nur so ist zu erklären, dass er schon mit 12 Jahren die Schriftgelehrten im Tempel erstaunt hat darüber, was für kluge Fragen er gestellt hat. Denn das ging ja immer in den Tora-Schulen mit Frage-Antwort-Spiel. Er hat die Feste Israels gefeiert, auch die Familienfeste. Er hat mit den anderen getrauert, wenn ein Unglück reingebrochen war, wenn ein lieber Mensch gestorben ist. Bis zu seinem 30. Lebensjahr, bis zu seiner Taufe im Jordan, war er ein so normaler Mitbürger, dass später in Nazareth, also dem Städtchen, in dem Jesus aufgewachsen ist, die Leute nicht imstande waren, Jesus als den Messias zu erkennen. Das war doch einer von uns. Wieso soll der jetzt was Besonderes sein? Mir bedeutet dieses Menschsein Jesu ganz viel. Weil ich weiß, dass er dadurch, dass er eben so ein ganz normaler Mensch war, mit all den Konflikten in der Familie und allem, was da dazugehört, dass er dann auch meine Probleme aus eigener Erfahrung kennt. Dass er weiß, wie es ist, wenn man irgendwo allein rumsteht und keiner sich um einen kümmert. dass er weiß, wie es ist, wenn Leute alt werden und schwach werden und nichts mehr können und Hilfe brauchen und einsam sind. Dass er weiß, wie es ist, wenn manche sich auf die Kosten anderer durchsetzen, weil sie einfach stärkere Muskeln oder stärkeres Hirn haben dazu. Er weiß, wie es ist. Er weiß, wie weh das tut, aus eigener Erfahrung. Das bedeutet mir sehr viel. Dass er weiß, wie es bei uns zugeht. Er war ein Mensch, einfach ein Mensch. Heute hören wir in den Medien viel von Transhumanismus, von künstlicher Intelligenz und all diesen Dingen. Transhumanismus heißt etwas, was über den Menschen hinausgeht. Der Mensch, so wie er jetzt normalerweise geboren wird, genügt also nicht mehr den Ansprüchen. Er soll gesünder werden, klüger, resilienter werden, Probleme besser wegstecken, widerstandsfähiger, als er eigentlich von Natur aus ist. Und heute schon kann man mit einer ganz speziellen Genschere kleine Informationen der Erbinformation einfach wegknipsen, falls daraus eine Krankheit entstehen könnte oder eine Erbkrankheit da vermerkt ist. Der Mensch reicht nicht mehr so, wie er ist, für dieses schneller, weiter, höher der digitalen Welt, in der wir heute leben. Und wenn wir nun noch einmal in unseren Predigttext hineingehen, da heißt es im Vers 8, was also Paulus vielleicht im Jahr 58 an die Gemeinde in Kolosse geschrieben hat. Im Vers 8 finden wir das, dass er die Gemeinde warnt davor, dass sie sich nicht gefangen nehmen lassen sollen. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie, wir würden heute sagen Wissenschaft, einfangen wollen mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Es gab also auch zur Zeit des Paulus diesen Gegensatz, die Prinzipien, die in dieser Welt herrschen und die alle ohne Gott auskommen, die einfach von uns gemacht sind und uns dienen sollen und ja gar nicht per se alle schlecht sind, aber sie kommen alle ohne Gott aus. Auch all dieses Neue, was jetzt passieren soll, was über den Menschen hinausgeht, ist eine Abkehr von der Schöpfung Gottes. Also Gott wird einfach an den Rand gedrängt oder es wird gesagt, das, was du gemacht hast, war einfach nicht gut genug. Ja, wir müssen es heute verbessern. Prinzipien ohne Gott und Prinzipien, die in dieser Welt herrschen. Und Paulus warnt die Gemeinde in Kolosse davor, sich davon einfangen zu lassen. Warum warnt er sie? Ich denke deswegen, weil diese Prinzipien innerweltliche Prinzipien sind und diese Welt vergeht. Mit allem, was drauf ist. Aber die Welt Gottes besteht ewig und wird sich auf unserer Erde noch in ganz anderer Weise darstellen, verwirklichen und zu einer Intensität der einer neuen Schöpfung führen. Also Gemeinde in Kolosse, passt auf, dass ihr nicht aufs verkehrte Pferd setzt, dass ihr euch nicht einfangen lasst von diesem Wissenschaftlichen, als ob das alles wäre, worauf es ankommt, und ihr das Eigentliche verliert dabei. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. So heißt es im Vers 3 und im Vers 10 wird es nochmal wiederholt. In Christus wohnt die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt. Was ist das für ein Gegensatz zum Anfang dieser Predigt? Jesus als der Mensch, der ein Baby war, ein Kind wurde, ganz normal herangewachsen ist, Mensch unter Menschen. Und jetzt in Christus wohnt, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich wage nicht zu sagen, Jesus war ein Mensch wie du und ich. Denn das war er nicht. Er war immer der Sohn Gottes, auch in diesen 30 Jahren in Nazareth. Aber er wurde Mensch, damit wir, also er wurde ein Mensch wie wir, damit wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Paulus hat an anderer Stelle über Jesus mal gesagt, er, der Gott gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, der nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie die anderen Menschen auch. Wir haben also diese beiden Beschreibungen von Jesus. Er war ein Mensch, wie andere Menschen auch, und in ihm wohnen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Aber Jesus lebt ja jetzt nicht mehr hier auf der Erde. Er ist ja zurückgegangen zu seinem Vater im Himmel. Er sitzt jetzt auf dem Thron neben dem Vater. Aber er hat all diese Schätze, die in ihm wohnen, nicht mitgenommen, sondern er hat sie hier gelassen für uns. Durch den Heiligen Geist kann er in uns wohnen mitsamt seinen Schätzen. Nicht körperlich, das ist klar. Aber durch den Heiligen Geist kann Christus in uns wohnen. Und wenn Christus in einem Menschen wohnt, dann sind natürlich auch all die Schätze, die in Christus sind, für diesen Menschen verfügbar. Er hat sie sozusagen vor Augen, in sich. Aber es hat einen riesen Unterschied, ob ein Mensch sagt, ich glaube an Jesus, oder ob er weiß, Jesus wohnt in mir. Ich glaube an Jesus kann sehr distanziert sein. Ja, natürlich. Wie auch immer, als guter Mensch oder auch als der Erlöser, ich glaube an den Erlöser, aber das ist immer noch draußen. Es ist nicht wirklich in mir. Und wenn Christus in mir wohnt, dann ist da eine ganz andere Beziehung. Ist das Anmaßung zu sagen, Jesus wohnt in mir? Größenwahnsinn? Trägt man deswegen die Nase ein Stückchen höher als andere? Oder ist es doch einfach nur schlicht Glaube? Jesus Christus wohnt durch den Glauben in mir. Ich habe das jahrzehntelang gewusst. Ich lese seit 70 Jahren ganz regelmäßig die Bibel. Ich habe das jahrzehntelang gewusst. Ich habe oft darüber gepredigt. Und jetzt weiß ich's. Und das ist ein großer Unterschied, dass der in mir geschehen ist in diesem letzten Jahr, dass vieles, was ich gewusst habe, jetzt in mir lebt. Das kann man nicht machen, das geschieht einfach. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Um welche Schätze geht's denn? Schade, dass wir bei uns in der Gemeinde noch nicht so eine Kultur haben, dass man jetzt hier das einfach mal so zusammenträgt. Was sind denn das für Schätze, die in Christus sind? Würde sich jemand trauen, hier was zu sagen? Also ohne, ich will das niemand zu roten Ohren bringen. Tommy fängt mit Versöhnung an. Ich denke, dass dieses der allererste, damit fängt unser Christsein überhaupt an.
Ich brauche nichts nachtragen.
Ja, das ist also Vergebung. Vergeben. Für mich ist dieser Anfangsschatz angenommen sein als Kind Gottes. Das ist seine offenen Arme und man darf kommen. Und niemand ist davon ausgeschlossen. Damit fängt Christsein an. Für mich hat das vor jetzt knapp 70 Jahren damit angefangen, dass ich bei einer Kinderkur, da waren Diakonissen, die biblische Geschichten erzählt haben und ich bin nicht fromm groß geworden. Und dann hat Geschichte erzählt von den Hirten, der dem einen Schaf, das sich verlaufen hat, dem schwarzen Schaf, nachgeht, bis er es gefunden hat. Und da ich das schwarze Schaf in der Familie war, hat mich dieser Gedanke fasziniert, da will mich einer. Das ist Evangelium. Gott will mich. Egal wer ich bin, ob ich abgelehnt bin oder Strahlemann oder Strahlefrau, egal ob ich klein oder groß, alt oder jung bin, er will mich. Das ist das Evangelium, Gott will uns bei sich haben. Annahme, Versöhnung. Vergebung all dessen, was schief und ungut war, passiert manchmal gleich am Anfang, manchmal erst im Lauf des ganzen Lebens, wo man merkt, wo alle diese Knotenpunkte sind. Ein ganz großer Schatz ist für mich Liebe. Gott ist ein Gott, nicht ein Gott, der Liebe gibt, sondern er ist Liebe. Mir gefällt so Martin Luthers Definition, er hat gesagt, Gott ist ein Backofen voller Liebe. Und da merkt man so richtig, dass die heiße, wärmende Liebe Gottes. Einer der Schätze ist für mich auch ein sinnvolles Leben, die berühmte Sinnfrage im Leben zu beantworten. Dass ich weiß, warum ich lebe, wofür ich lebe, was ich hier zu tun habe. Dass ich meinen Auftrag erkenne, meine Schätze erkenne, was ich kann, was ich einsetzen kann, wo ich warten muss auf etwas, was jetzt noch nicht wird, aber später wird es mal. All diese Dinge. Ein Schatz, den Jesus gibt. Gemeinschaft. Miteinander leben, nicht isoliert. Klaus Vollmer hat vor 40 Jahren bei den großen Vorträgen, die er hier in Augsburg gehalten hat, immer wieder gesagt, das größte Problem unserer Gesellschaft ist die Isolierung. Dass die Leute allein leben. Und heutzutage haben wir fast 50% Singles. In Großstädten sind sie schon bei 50%, auf dem Land ist es weniger. Singles, das heißt Leute, die allein leben. Ob freiwillig oder unfreiwillig, gewählt oder nicht gewählt, aber diese Isolierung ist ein ganz großes Problem. Jesus, in einer der Schätze, den wir in Jesus finden, ist Gemeinschaft mit anderen, weil es ja nicht ich allein bin, die mit ihm lebt, sondern er lebt mit denen um mich rum. Und das ist der Sinn der Gemeinde, dass wir aufgehoben sind in schwierigen Zeiten oder Freude teilen können. Freude ist auch so ein großer Schatz, den Gott uns schenken kann. Ein Schatz, der auch dann noch trägt und hält, wenn das Leben schwierig ist, die Freude daran, da ist der Vater, der mich liebt und ich bin erlöst, nichts ist zwischen ihm und mir. Diese Freude kann einem niemand nehmen. Das ist das, denke ich, eine der großen Kräfte, die Leute zum Beispiel in China in Gefängnissen über Jahrzehnte am Leben erhält oder auch in Nordkorea. Die Freude an Gott. Und wenn sie mich umbringen, dann bin ich erst recht bei Gott. Und dann habe ich die Freude pur. Zu dieser Freude gehört auch Frieden und Geborgenheit. Zu wissen, der Vater weiß. Das ist für mich einer der wichtigsten Sätze des ganzen Neuen Testaments, wenn nicht überhaupt der Satz, den Jesus gesagt hat, als er den Jüngern das Vaterunser, also das Gebet, erklärt hat und dann benannt hat, fängt er an mit dem Satz, macht nicht viel Worte. Der Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Und gerade wenn es mir sehr schlecht geht, ist das der Anker. Der Vater weiß. Und das ist Geborgenheit. Da bin ich aufgehoben drin. Ich habe jetzt ein paar von meinen Schätzen auch genannt, die in meinem Leben so entstanden sind. Und ich denke, dass jeder, der mit Jesus lebt, mit Jesus in ihm lebt, kann davon erzählen, was seine persönlichen Schätze sind, die Kostbarkeiten. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir in unserer Gemeinde eine Kultur entwickeln, dass wir einander von den Schätzen erzählen. Dass wir einander erzählen von dem, was uns bewegt, was uns aber auch am Leben erhält, was uns das Lächeln ins Gesicht gibt, immer noch und trotzdem. Was die Kraft ist, in der wir leben. Und ich fürchte, dass wir da so eine Hemmung haben, man will sich doch nicht wichtig machen. Man will doch nicht angeben oder so, ja. Und es ist so schade, von den Schätzen einander zu erzählen, das muss man ja nicht von hier oben machen, sondern einfach in der Gemeinschaft, bei den Leuten, die man kennt, einander zu erzählen, was ich entdeckt habe oder was mich prägt, was mich hält, wo ich gemerkt habe, da kann ich drauf stehen. Das ist ein solides Fundament. Das miteinander zu teilen, ist eine große Hilfe auch für die anderen, zu entdecken, da gibt's vielleicht noch mehr als das, was ich bisher schon hatte. Denn das ist ja so, dass es bei Paulus heißt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das heißt also, es ist ein verborgener Schatz. Und für verborgene Schätze braucht man eine Schatzkarte. Stevensons war es, ne? Der diese schönen Romane, Jugendromane geschrieben hat, wo man mit der Schatzkarte unterwegs ist, um irgendwelche ganz großen Schätze zu entdecken. Eine solche Schatzkarte ist uns gegeben im Wort Gottes. Und es macht ein bisschen Mühe, verborgene Schätze auszugraben. Da muss man schon sich ein bisschen ranhalten. Aber im Wort Gottes kann man Schätze entdecken. Man muss es nur lesen. Der Heilige Geist erklärt es uns gerne, aber lesen müssen wir selber. Und das ist einfach etwas, was unsere Herausforderung ist. Diese Schätze sind da. Und wenn ich merke, also in mir vielleicht einer, aber mehr nicht, dann wäre es wohl dran, nochmal nachzugucken auf dieser Landkarte, auf dieser Schatzkarte, was gibt's denn sonst noch alles? Und sich das dann zu merken und anzueignen. Und es ist natürlich immer die Frage, wenn jemand sagt, also es gibt da ganz große Schätze zu entdecken, ob man einfach nur an die Stirn tippt und denkt, ja, gut für dich. Und damit hat man es weggeschoben. Oder ob man sagt, also das klingt interessant, das möchte ich eigentlich auch wissen. Das möchte ich auch haben, solche Schätze. Und sie sind eben im Wort Gottes zu finden. Ich habe den ganzen Sommer über, von Juli an ungefähr, bis jetzt in Dezember rein, 3 Kapitel gelesen. Johannes 14 bis 17. Und ich habe solche Entdeckungen in diesen 3 Kapiteln gemacht, solche Schätze gefunden, die mich so beglückt haben, dass ich mich noch gar nicht entschließen kann, jetzt das abzuschließen, sondern ich denke einfach, es ist kostbar. An etwas dranbleiben und richtig nachfragen, nicht bloß einfach runterlesen. Ich habe die Bibel schon x-mal durchgelesen. Sondern an etwas dranbleiben und etwas, was mich anspricht und wo ich weiß, hier ist was, das ist für mich wichtig. Und dann dranbleiben und nachlesen und beten drüber, dass wir es begreifen, dass es für uns ein Schatz wird. Ein letzter Gedanke noch zu all diesen Schätzen. Paulus sagt, dass die Gemeinde in Kolosse doch bitte in gut gegründet bleiben soll im Wort und das Wort studieren und dankend in Empfang nehmen. Also wenn man das wörtlich liest, heißt es, seid überfließend in Danksagung. Danksagung, das griechische Wort Eucharistia, ist auch das Wort, das wir für das Abendmahl haben. Das Abendmahl heißt in der liturgischen Sprache die Eucharistie. Und das ist Danksagung für dieses größte aller Opfer, das Jesus für uns gebracht hat, dass er alle unsere Schuld auf sich genommen hat. Und dass er aber diesen Tod, dieses Verdammtwerden überwunden hat und zum Leben gekommen ist. Das feiern wir im Abendmahl. Und wenn nachher bei vier Abendmahl ist für uns, dann ist das nochmal ein ganz besonderer Moment, wo man etwas auch festmachen kann. Wenn da gesagt, wenn in der Liturgie heißt, Christi Leib für mich gegeben und ich das innerlich mitspreche, Christi Leib für mich gegeben, danke Herr, dann habe ich mir es angeeignet. Christi Blut für mich vergossen, danke Herr. Und wenn man das mit ehrlichem Sinn, so wie man es halt kann, mitspricht, mitdenkt, mitspricht, dann ist nichts mehr zwischen Gott und mir. Es ist Einheit. Und auch aller Mist, den ich gebaut habe und alles, was ich noch nicht kann oder weiß nicht, noch nicht weiß oder wo ich noch keine Erkenntnis habe drüber, uninteressant, wird schon kommen. Wichtig ist, für mich gegeben. Danke, Herr, dass du für mich gestorben bist und für mich auferstanden. Diese Abendmahlsfeier heute kann zu einer wirklichen Danksagung werden. Und zu einer großen Beglückung für das, was nachher im Leben bei uns geschieht und wie wir das Leben leben. Das alles ist eingeschlossen in das gute Wort Gottes und darum schließe ich mit einem Vers, den ich schon sehr oft gebetet habe hier oben. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe, allem anderen Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. So hat Graf Zinzendorf gebetet. Amen.